Chakravarti Thakur erklärt, ist mit dem atmenden, toten Körper ein Gespenst gemeint. Wenn ein Mensch stirbt, wird er als tot bezeichnet. Doch wenn er wieder in einer feinstofflichen Form erscheint, die unseren gegenwärtigen Augen vielleicht nicht sichtbar sein mag, aber trotzdem handelt, wird solch ein toter Körper als Geist bezeichnet. Geister sind immer schlechte Elemente und versetzen andere in Angst und Schrecken. In ähnlicher Weise bringen die geisterhaften Nicht-Gottgeweihten, die weder die reinen Geweihten noch die transzendentale Bildgestalt Vishnus im Tempel achten, die Gottgeweihten ständig in beängstigende Lagen. Der Herr nimmt niemals von solch unreinen Geistern eine Opferung entgegen. Es gibt ein Sprichwort, dass man zunächst den Hund der Geliebten erleben soll, bevor man der Geliebten selbst seine Liebe zeigt. Ebenso kann man auf die Stufe eines reinen Gottgeweihten gelangen, wenn man einem rein Geweihten des Herrn ernsthaft dient. Es ist daher die erste Voraussetzung im hingebungsvollen Dienst des Herrn, dass man der Diener eines reinen Gottgeweihten wird. Und diese Bedingung ist erfüllt, wenn man, wie es hier heißt, den Staub von den Lotusfüßen eines reinen Geweihten, der seinerseits einem anderen reinen Geweihten gedient hat, empfängt. So kommt die reine Schülernachfolge oder Parampara des hingebungsvollen Dienstes zu uns herab. Als Maharaj Sahuganath den großen Weisen Yadavarat fragte, wie er die befreite Stufe des Paramahansas erreicht habe, antwortete ihm der Weise. Sehr interessant. Rahugana fragte, wie hast du es geschafft? Parata, hier kommt die Antwort. Rahugana etat tapasa najati na te jataya nivapanat kriyatva na chandasa naiva jagatni suya vina mahatpada rajo bishekam. O König Rahugana, dies ist mein Geheimnis. Man kommt auf die vollkommene Stufe des hingebungsvollen Dienstes, das heißt die Paramahansa-Stufe des Lebens, nicht, ohne durch den Staub von den Füßen großer Gottgeweihter gesegnet zu sein. Diese Stufe ist nicht zu erreichen durch Tapasya, die vedische Verehrungsmethode, das Eintreten in den Lebensstand der Entsagung, die Erfüllung der Pflichten des Haushälterlebens, das Chanten der vedischen Hymnen oder die Auferlegung von Tapasya unter der heißen Sonne, im kalten Wasser oder vor dem lodernden Feuer. Mit anderen Worten, Krishna ist das Eigentum seiner rein ihm bedingungslos ergebenen Geweihten und daher können nur Gottgeweihte einen anderen Gott geweihten Krishna geben. Man kann Krishna niemals direkt erreichen. Sri Chaitanya bezeichnete sich daher als Gopi Bhatu Padakamalayor Dasa Das Anudasa oder den gehorsamsten Diener des Herrn, der die Gopi-Mädchen in Vrindavan erhält. Ein reiner Gottgeweihter wende sich daher niemals unmittelbar an den Herrn, sondern versucht vielmehr, den Diener des Herrn zu erfreuen. Auf diese Weise wird der Herr mit ihm zufrieden. Und erst dann vermag der Gottgeweihte, den Geschmack der Tulasi-Blätter zu kosten, mit denen die Lotusfüße des höchsten Herrn bedeckt sind. In der Brahma-Sanghita heißt es, dass der Herr nicht dadurch gefunden werden kann, dass man ein großer Gelehrter der vedischen Schriften wird. Jedoch kann man sich ihm sehr leicht durch seinen reinen Geweih nähern. In Vrindavan beten daher alle reinen Gottgeweihten um die Barmherzigkeit Srimati Radharanis, der Freudenkraft Shri Krishnas. Srimati Radharani ist das weichherzige, weibliche Gegenstück des höchsten Ganzen. Und sie mutet wie die Vollendung der irdischen weiblichen Natur an. Für ernsthafte Gottgeweihte ist deshalb die Barmherzigkeit Radharanis sehr leicht zu erreichen. Und wenn sie solch einen Gottgeweihten erst einmal Shri Krishna empfiehlt, nimmt der Herr den Geweihten sogleich in seine Gemeinschaft auf. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass man sich mehr darum bemühen sollte, die Barmherzigkeit des Geweihten zu erlangen, als die des Herrn. Und dass man dadurch, durch das Wohlwollen des Gottgeweihten, seine natürliche Zuneigung zum Dienst des Herrn wiederbelebt. Das ist die Schlussfolgerung. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanande Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Vedanta Prabhu Nityananda Srimadvaita
sehr betrübt, so wie es jemandem geht,
der über ein Schlachtfeld geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Die Schlachtfelder tragen in sich eine fürchterliche Atmosphäre von Gewalt, aber auch Verzweiflung. Verzweiflung über die Brutalität eines entgleisten Menschen oder entgleister Menschen. So als Vyasadev so über das Schlachtfeld ging, es wurde nicht gekämpft. In dem Teil, wo er ging, wurde nicht gekämpft, sah plötzlich eine Spinne mit unglaublicher Geschwindigkeit über das Schlachtfeld eiern. Warum rennst du so schnell, fragte Vyasadev da die Spinne, der auch die Sprachen von Spinnen konnte. Was hast du für eine Eile in dieser Situation? Oh, sagte der Schlange, die Schlange. Gleich kommt hier der große Arjuna vorbeigefahren mit seiner Kutsche und ich bringe mich schnell in Sicherheit, damit ich nicht überfahren werde. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation nachvollziehen könnt. Vyasadev, der eben noch total traurig war, musste jetzt spöttisch und verzweifelt auflachen. Was? Why don't you take the translation? That is what every Indian says, but they don't understand. Yes, you have to be a little bit more serious in your spiritual life. Vyasadev musste lachen. Hier waren Millionen von Menschen umgekommen. Und diese kleine Spinne, diese unbedeutende Spinne, rennt um ihr Leben, weil gleich Arjuna Streitwagen vorbeikommt. Er muss durch dieses schräge Bild, dieses verwackelte Bild war er eine Art sarkastischer Humor. Die Spinne hörte ihn an und stoppte und sagte, was ist mit dir? Ich habe einem Weisen mehr Bedachtsamkeit zugetraut. Auch ich habe meine Familie. Auch ich habe meine Frau und meine Kinder, die weinen werden, wenn ich umkomme. Ich habe genau, bei mir ist genau, wenn ich umkomme oder wenn Spinnen umkommt, ist genau das gleiche Drama da, was auf einem großen Schlachtfeld, wo aristokratische Krieger umkommen, da ist. Vyasadev entschuldigte sich dann noch, no offense, ich wollte kein Vergehen machen, es tut mir fürchterlich leid. Aber er ging weiter und dachte bei sich, ja, Menschen wie Tiere und Insekten haben alle ihre Familien, alle ihre Pflichten in dieser Welt, all ihre Verstrickungen und es wird bei allen getrauert. Aber der Mensch als einzige Spezies, als einzige Gattung kann etwas tun, was Insekten und Tiere nicht tun können, nämlich den Pfad der Selbstverwirklichung gehen. Das war seine innere Reaktion. Ich hoffe, die Geschichte kann vermitteln, um was es mir geht. Die menschliche Form des Lebens ist nur dazu bestimmt, dass es sozusagen ein Ferienspezies. Wir haben Ferien von allen anderen Tätigkeiten und Belangen und Angelegenheiten. Aber dieses eine Angelegenheit ist es, die wir ausführen sollen. So, jemand, der das versteht, der versteht, dass dieses menschliche Leben dazu da ist, um Fortschritte zu machen im spirituellen Leben, fragt sich, wie kann ich das machen? Parivadi. Das ist die Frage. Ne? Wie kann ich das machen? Und dieser Vers nun gibt uns eine Antwort, die wir vielleicht nicht immer richtig verstehen und beachten. Ein Mensch, der noch nie Staub von den Lotusfüßen eines reinen Gottgeweihten auf seinen Kopf getragen hat, ist ohne Zweifel ein toter Körper. Wenn du Fortschritte machen willst, wenn du dich entwickeln willst, wenn du leben willst, brauchst du den Staub von rein Gottgeweihten auf dein sinnvolles Haupt. Das ist, was hier gesagt wird. Lasst uns dieses Thema jetzt heute ein bisschen versuchen zu verstehen und zu analysieren. In der Mundaka Upanishad werden ein paar sehr interessante Regeln gegeben oder Betrachtungen gegeben, ja, man könnte sagen Meditation, die uns davon überzeugen, wie so ist. Warum brauchen wir den Staub von einem Gottgeweihten auf unserem Haupt? Mayamatma Bravachane Nalabhyo Namedayana Bahuna Shutena Yame Vaisha Vinote Tena Labhya Tasyai Shatma Vrishminote Tanum Sam. Der höchste Herr kann nicht erreicht werden durch erfahrene Erklärung. Pravachan heißt eine Vorlesung. Selbst jemand, der ein erfahrener Vorlesungsleser ist, wie vielleicht Mudari Bapu, der bei seinen Vorlesungen 100.000 Leute auf einmal hat, kann allein dadurch nicht den Herrn erreichen. Er kann nicht durch gewaltige Intelligenz erreicht werden. Auch wenn wir sehr intelligent sind, werden wir nicht denken, kommen. Er kann nicht einmal erreicht werden durch viel Hören. Das sagen sie oft. Du musst hören, Shravanam Kirtanam, lese. Aber nicht einmal das Lesen oder Hören kann uns mit Sicherheit Krishna geben. Ja, wie dann? So sagt Prabhupada immer. Wie dann? Wie kann Krishna erreichen? Er wird erreicht nur durch jemanden, den er sich selbst aussucht. Nur solch einer Person manifestiert er seine eigene Form. Also dieser Text sagt aus, wir können nichts tun, was in unserer Kraft liegt. Wir können noch so intelligent sein, noch so beredet sein. Wir können noch so viele Tempel bauen, theoretisch. Also Anstrengungen machen, noch und noch. Noch so viele Bücher verteilen. Wir können nichts tun, Krishna muss sich einen aussuchen. Krishna muss sagen, dem gebe ich seine Mercy. Nun, ja, das wird in diesem Text gesagt. Das ist die Aussage dieses Mundaka Upanishad Textes, der nebenbei nicht ein Text ist, der einfach nur mal so das aufgibt, sondern es ist ein Text, der von Srila Prabhupada oft zitiert wird. Ich selber hatte, was diesen Text betrifft, bis heute Morgen noch nicht ein ganz klares Verständnis. Aber heute Morgen beim alltäglichen Lesen und Studieren der Shastra kam ich auf eine Erläuterung von Srila Prabhupada, wo er zu diesem Text eine sehr interessante Analyse gibt. Wie vielleicht viele von euch, die diesen Text schon einmal gehört haben oder welche, die jetzt den Text hören, hatte ich eine Art, wie soll ich mich ausdrücken, Unklarheit mit diesem Text. Was? Ich kann also tun und lassen, was ich will. Krishna, es kommt nur darauf an, dass Krishna mich aussucht und auswählt. Hm? Wie soll man das verstehen? Wie versteht ihr das? Natur ist, also sehr barmherzig, sehr von Frauen, die weibliche Natur ist sehr so mutterhaft, nicht so gebend und schenkend und so weiter. Das ist ein Vorteil der weiblichen Natur. Es gibt positive und negative Dinge bei jeder. Aber die einmalige Vorteil ist diese gütige Art der weiblichen Natur. Radharani ist sehr leicht zufriedenzustellen und empfiehlt ihn. Prabhupada hat einmal darüber einen Text, hat einmal darüber gesprochen, hat gesagt, whatever nonsense I am, if Radharani says to Krishna, hear this devotee, then Krishna says, he may be a fool, but I accept him. Ja. Was sagt ihr noch zu diesem Text? Dass Krishna also nicht zufriedengestellt werden, sagen wir mal, wir können Krishna nicht kaufen sozusagen durch unsere Bemühungen und unsere Intelligenz. Er muss sich uns auswählen. Vielleicht Ramriya hat es schon gesagt, oder? Ja, hier sind noch zwei Wortmeldungen. Fällt noch der Ausspruch von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ein. Wir sollen nicht so handeln, dass wir Krishna sehen, aber wir sollen so handeln, dass wir Krishna, wie soll ich mich ausdrücken, dass Krishna uns sieht. Hierzu ist aber anzumelden, dass das ist ein Punkt und der ist sehr wichtig in unserer Philosophie. Aber hier jetzt geht es darum, wir können Krishna nicht durch eigene Bemühungen machen, weil wisst ihr, wie es in der Welt üblich ist. Ich tue etwas und dann kriege ich die Gunst des anderen. Das wäre Karma. Aber reines hingebungsvolles Bhakti ist unabhängig davon. Ich bewähre mich und prüfe mich. Ist sehr wichtig, dieser Punkt, den sollten wir parkieren. Aber jetzt sind wir ganz auf der Linie der Mundaka Upanishad, die den Punkt macht, Krishna muss selber sich jemanden aussuchen. Wir können nicht ihn durch unsere Vortragskunst, unsere Intelligenz und unsere großen Bemühungen dazu bewegen, sozusagen. Ja. Ja. Es ist Bhakti, die zählt. Man macht so viele Bemühungen machen, aber nur die Bhakti zieht Krishna an. Lieber Goswami sagt, genau wie eine Biene angezogen wird von einer Blume, die sich öffnet und einen köstlichen Hoch verschwimmt, so ist Krishna angezogen, die Madhusudan-Biene, zu einem Devoti, in dessen Herzen Bhakti blüht. Haben wir es oder da war noch Manjulali? Wir brauchen die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters. Wenn der spirituelle Meister mit uns zufrieden ist, dann ist auch Krishna zufrieden. Ja, Adishesh war noch und Rampriya war noch. Ja, ich muss erst mal Adishesh sehen, oder ist es schon?
Ich hatte nur deine Frage, dass ich auch verstanden habe. Ich auch gewundert, dass jetzt einfach darüber gar nicht tun war.
Ja.
Und stelle ich auch die Frage, wer war.
Ja.
Und dann hat er gelernt, man muss eben empfohlen werden. Und dann ist die Frage, wer wird empfohlen? Und dann war ich auch verstanden, dass der in der Bhakti eben hat oder andere Sachen, der dauert, dass der Krieg die Lebensgestalt ist.
Ja. Gut, also, wer wird empfohlen? Und Adishi, ich fand die Sache sehr interessant, der Bhakti hat. Wird empfohlen.
Also das ist ja auch was, wenn man sich gerne interessiert, wenn man sich bereit ist, natürlich eine Bhakti, aber dann kann man auch fragen, wie kriegt man diese Bhakti her?
Ja.
Und dann, dafür kann man dann sagen, jemand, der Bhakti hat, das heißt wiederum der reine Gottgeweihte, kann ihm das geben, weil nur er hat Bhakti.
Ja.
Und jemand, der Bhakti hat, kann ihm geben.
Die Bhakti, die man braucht, um Krishna anzuziehen, das ist jetzt der nächste Wortbeitrag, kann nur von einem reinen Gottgeweihten bekommen werden, der diese Bhakti hat. Ja, also interessant, an diesem Punkt möchte ich jetzt einsetzen und meine Antwort geben. Ich gebe hier die Vorlesung. Dankeschön. Es ist tatsächlich so, dass Bhakti im Herzen eines Gottgeweihten ruht und nur von dem Gottgeweihten gegeben wird. Bhakti, es gibt ja verschiedene Stufen der Bhakti im Nektar der Hingabe. Saran Bhakti, Bhava Bhakti und Prema Bhakti. Und Bhava Bhakti, diese reine Liebe, diese Liebe, wo die Liebe zu Krishna da ist, die kommt wie ein Strahl, heißt es, in das Herz hinein, die wird einem gegeben wie ein Sonnenstrahl und dort in dem Herz macht sie das Herz weich. So ist der Schlucker über Bhava Bhakti im Bhakti Rasamrita Sindhu. Nicht? Und dieser Strahl der Bhakti kommt ein, wird einem gegeben durch einen Devotee. Deswegen soll man sich einem Devotee in demütiger Haltung nähern und sein, das heißt, oder deswegen muss man zu einem Devotee kommen. Wie nun geht man zu einem Devotee, um von ihm das Geschenk der Bhakti zu bekommen? Es geht nur, so wird erklärt, wenn wir uns in einer demütigen Haltung ihm nähern und in einer dienenden Haltung, denn genauso wie Wasser von einem höheren Ort zu einem niederen fällt, also es gibt da ein Gefälle, so geht auch die Barmherzigkeit eines Devotees zu einem Diener, zu einem, der sich ihm demütig nähert. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo ein Gott, reiner Gottgeweihter mit Augen voller Barmherzigkeit eine bedingte Seele anschaut und so die bedingte Seele erweckt. Das gibt es. Damit ist aber nicht gemeint, dass die bedingte Seele jetzt Bhava Bhakti bekommt, sondern sie bekommt dadurch Agyata Sukriti, also Fortschritt, ohne dass sie davon etwas weiß. Nicht? Hier reden wir aber davon, von der Bhakti, die wir brauchen, um Krishna anzuziehen. Und die bekommen wir, wenn wir uns einem reinen Devotee in demütiger Haltung nähern. Nun, um das zu tun, gibt es drei wichtige Substanzen, die wir von dem reinen Devotee bekommen müssen. Den Staub von seinen Lotusfüßen, das Wasser, was seine Lotusfüße gewaschen hat, und die Überreste von Speisen, die er zurückgelassen hat. Dieser Text ist wortwörtlich zu meinen. Wir sprechen hier von Staub, von Wasser und was zum Kauen. Nämlich die Überreste, die er hat. Das ist nicht, dass das allegorisch ist, also so ein Vergleich. Und mit Staub ist jetzt gemeint die Worte und mit dem Wasser ist, was weiß ich, was gemeint. Und mit dem Überresten der Speise, ja, sind die Erklärungen, die er durchgekaut hat, und so weiter und so fort. Nein, es geht hier um Staub, um Wasser und um Nahrungsreste, oder Essensreste. Das Beispiel hierfür ist extra im Chaitanya Charitamrita erwähnt, ist Kalidas, ein durchaus außergewöhnlicher Vaishnav, der es sich zum Ziel gemacht hatte, diese drei Dinge von allen, möglichst allen Vaishnavas zu bekommen. Und es wird erwähnt, wie er zum Beispiel einmal von dem Mamutaku, also jetzt, da kann ich jetzt keine Begriff, keine Garantie drauf geben. Wissen Sie, kann mir jemand helfen, was Mamutaku, nicht? Was sein einer Name? Mamutaku, der war sehr, sehr demütig. Der lebte in einer kleinen, geflochtenen Hütte am Rande eines Dorfes und Kalidas sagte, kann ich von dir die Überreste kriegen? Nein, überhaupt nicht, sagte der Mamutaku. Solch ein großer Devotee, wie du es bist, wenn du kommst und von mir den Staub oder Reste oder dann fahre ich zur Hölle. Kalidas musste eine Liste anwenden. Das tat er auch, er war sehr entschlossen. Er gab Mamutaku ein paar Mangos und sagte, dann eben nicht. Opfer diese Mangos bitte zu deinem Taku, deinem Deti. Ich gehe. Er ging dann weg. Und er beobachtete von einem Baum, wie das geopfert wurde. Dann die Frau kam, brachte ihrem Mann das. Der Mann knetet die Mangos, wie es ein richtiger Mango-Kenner tut. Und dann rauchte er sie aus und gab die Kerne und gab das noch seiner Frau, die die dann öffnete und die Kernrunden mit noch ein bisschen Substanz dran war, auslutschte und dann wegbrachte und in die Abfallgrube warf. Und das war das Signal. Als sie ein bisschen weg war, tauchte Kalidas in diese Abfallgrube herein und nahm die Mangokerne und lutschte voller ekstatischer Gefühle auf diesem Mangokern herum. Nicht? Und so weiter. Nun, aufgrund dieser Gunst, aufgrund dieser Demut, gab ihm dann schließlich die höchste Persönlichkeit Gottes seine Barmherzigkeit. Höret von dieser unglaublichen Mercy, die Kali, das von Chaitanya Mahaprabhu bekam. Die Vodis alle nach Puri gingen, sahen sie, wie Chaitanya Mahaprabhu sich an der Garuda Stamba anlehnte und von dort den Herrn Jagannath schaute. Lord Chaitanya ging nie weiter als zur Garuda Stamba, weil er einmal in großer Ekstase zu Lord Jagannath gegangen war und versuchte, auf den Altar zu gelangen. Nicht? Und dann fiel er in Ohnmacht und die Wächter hätten ihn fast geprügelt, weil sie dachten, er sei ein, sie kannten ihn nicht. Nicht? Seit der Zeit hat sich Chaitanya Mahaprabhu vorsichtshalber, um seine Ekstasen für sich zu bewahren, immer nur bis zur Garuda Stampa vorgewahrt. So, bevor er aber zur Garuda Stamba ging, wusch er sich die Füße ab. Und er hatte seinen Dienern gesagt, kein Devote in der Welt soll dieses Wasser trinken. Ich gehe zum Tempel. Ich will als Verehrer Krishnas kommen. Ich will nicht, dass jemand mich verehrt und mir das Wasser abgräbt, also das Wasser trinkt. So, als Kalidas aber kam und er sich die Füße wusch, ging Kalidas mit seiner Hand direkt bei den Lotusfüßen und schlürfte eine Handvoll, zwei Handvoll, drei ganze Handvoll Wasser schlürfte er. Und Lord Chaitanya sah das aus dem Augenwinkel, sagte nichts, aber als Kalidas die vierte Handvoll trinken wollte, sagte er, nun ist genug. Ich habe dir mehr gegeben, als ich irgendjemandem gegeben habe. Mehr erlaubt, als ich jemals zuvor jemandem erlaubt habe. Aber nun musst du dich zufrieden geben. Ein Zeichen von Freude. Auch die russischen Zuhörer freuen sich darüber. Kalidas hatte eine Gnade gekriegt von der höchsten Persönlichkeit Gottes, weil er den Staub der oder die Nahrungsreste von den Devotis gegessen hat. Er ist das Beispiel. So, was das für uns bedeutet, ist folgendes. Ich lese direkt vor aus dem Bhagavatam. Man kann nicht Krishna verstehen, solange man nicht die Gnade bekommt von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Nur diejenigen, die sich hingegeben haben an einen reinen Devotis Krishna und den Staub von den Lotusfüßen genommen haben, können Krishna verstehen. Zunächst muss man, also das müsst ihr tun, wenn Vishnu bald das nächste Mal hierher kommt. Dieser Staub ist unbezahlbar, aber man sollte um ihn nicht, weil Devotis sehr, sehr demütig sind, man sollte das nicht. Man sollte das nicht in einer Art und Weise vielleicht tun, wie die Devotis. Wir als Prabhupada und wir von diesem, der Text aus dem Chaitanya Charitamrita war gerade raus, wir gingen einfach jeden Tag zu Prabhupada Tür, haben da die Schuhe, die er abgestellt hatte, genommen und ohne dass es jemand gesehen hat, auf den Kopf getan. Und am nächsten Tag wieder doppelt hält besser. Für alle Fälle. Nicht? Und am nächsten Tag wieder. Das ist eine ganz wichtige spirituelle Praxis. die wirkt. Warum? Da ist natürlich der Staub, der diese Kraft in sich trägt, ist damit gemeint. Aber es gibt auch noch mehr. Es gibt, wie soll ich mich ausdrücken, das gibt die demütige Haltung. Da werden wir uns bewusst über unsere Beziehung. Prabhupada hat einmal zum Beispiel gesagt, den Lotusfüßen des spirituellen Meisters zu dienen bedeutet, jetzt also nicht unbedingt massieren oder irgend so ein Dienst direkt den Füßen darbringen, also er überraschte uns und sagte, den Anweisungen zu folgen. Nicht? Das hängt miteinander schon zusammen. Aber es geht hier auch um Schau. Ich glaube, einige von euch, die diese Vorlesung hören, die denken jetzt nach, ja. Warten wir, bis die nächste Gelegenheit kommt, bis der Brand kommt, dann geht es los. Und ihr solltet, das ist so in den Texten drin, das ist nicht sinnbildlich zu verstehen. Natürlich heißt es auch, die Unterweisung zu befolgen und so weiter. Hare Krishna. Und dann sieht Krishna, hier ist ein Devotee, der sich um die Zuflucht bei meinem Devotee bemüht. Solch ein Devotee, das ist die richtige Haltung, der hat die richtige Bhakti. Und dann gibt Krishna ihm die Mercy. Solch eine sucht er sich aus. Und der reine Devotee, wiederum die, hier ist ein Devotee, der sehr bemüht ist im Krishna-Bewusstsein, der sehr demütig wird und so weiter und empfiehlt ihn zu Krishna. Krishna, das ist jetzt ein Kandidat. Ein gutes Beispiel, und damit möchte ich abschließen, für diese Thematik ist Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj stand auf dem Bein, auf einem Bein und machte unglaubliche Entsagung. Nur zu der Zeit kam Narada Muni nach Vaikuntha und als er dorthin kam, sah er, wie Vishnu ein bisschen irritiert war, abgelenkt war. Und er fragte nach seiner Audienz, Vishnu, darf ich diese private Frage stellen? Du wirkst so abgelenkt. Ja, sagte Vishnu, das sind die Voti auf der Erde und der ist noch so jung. Ja, sagte Narada Muni, dann gib ihm doch deine Barmherzigkeit. Das geht nicht. Er hat nicht Zuflucht gesucht bei einem reinen Gott geweiht. Dhruva Maharaj sagte, Narada Muni sagte, doch, vielleicht weißt du es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, oder vielleicht ist es jetzt nur dein Lila, um etwas zu zeigen, aber er ist mein Schüler. Acha, sagte Vishnu, wusste das natürlich, aber er wollte den Punkt machen. Und erst als er diese Information hat, also als die gegeben war, ist zu Dhruva Maharaj gekommen. Ein anderes Beispiel ist, ich habe es gerade gelesen, ist Ishana Nagara. Ishana Nagara ist der persönliche Diener von Advaita Acharya. Der hat ein Buch geschrieben, Advaita Prakash. Sehr empfehlenswert. Und wollte eines Tages die roten Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu massieren. Aber Chaitanya Mahaprabhu zog die Füße sofort zurück und sagte, nein, du bringst mich in eine schwierige Situation. Wie kann ich den Dienst von einem Brahmana annehmen? Ich bin der Diener der Brahmana. Ishana Nagara war daraufhin so frustriert, dass er sich einen Brahmenschnur nahm und sagte, zur Hölle mit dieser Brahmenschnur. Und er riss sie in zwei. Jetzt bin ich ein Shudra. Ein Vedacharya hörte davon und sagte, Ishana Nagara, die Brahmenschnur ist dir glückverheißend. Wie kannst du sie zerreißen? Sie ist die Quelle der Inspiration für einen Brahmana. Deswegen sollte man saubere Brahmenschnurren haben, dem beigebracht. Das ist die Quelle der Inspiration für einen Brahmana. Der Punkt ist, du kannst nur zu Chaitanya Mahaprabhu, wenn du den Auftrag deines spirituellen Meisters dazu hast. Ich gebe dir den Auftrag, die Lotusfüße Mahaprabhus zu massieren. Und dann ging also mit diesem Auftrag Chaitanya Mahaprabhu, Ishana zu Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu steckte ihm die Lotusfüße entgegen und er konnte sie massieren. Das sind alles Beispiele dafür. Gut, hier möchte ich enden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Punkt? Ist ja nur ein Punkt in dieser Vorlesung. Alles klar. Gut.
Was sieht ihr nicht?
Einfach nur darum beten. Nicht? Es gibt ein Geschenk, total das Lila, was ich jetzt auch immer wieder höre. Und das, da gab es einmal ein Schakal, Bhakti Devi, eine weibliche Schakalin. Ich weiß nicht, ob ihr die Schakale von Vrindavan kennt. Die werden von niemandem geschätzt. Die lachen und die heulen in der Nase. Hast man das gehört und dann man denkt man, oh, 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 oh. Man wacht sich nicht aus seinem Zelt raus, wenn die anfangen zu heulen, diese Schakale. Und nun, Kinder fanden diese weibliche Schakale, trieben sie mit Stöcken beim helllichten Tag, in der Nacht. Die gehen meistens raus in der Nacht. Ich trieben sie in eine Höhle hinein, rannten die zu mit Stöcken davor, brachten Dorngerüsch an und zündeten das an. Das war am Radakund. Die Schakalin wusste, das ist mein Ende. Ich werde jetzt hier ausgeräuchert und ausgebrannt. Und schrie ganz laut um Mercy, Mercy, Mercy. Woo! Und dann, das erreichte das Ohr von Radharani. Radharani ist immer sehr, sehr scheu, oder scheu ist nicht das Wort, sehr zurück, das ist auch nicht das Wort. Sie ist sehr fein. Und so schickte sie erst einmal Lalita und sagte zu den Kindern, und Lalita ging zu den Kindern in einer, also, wie nahm eine Form und sagte, geht, geht, das ist Tierquälerei, das können wir hier nicht machen. Und Bratsch, geht weg, geht weg. Und dann nahm die Kinder so beiden Schultern und tat sie so weg. Und dann kam Radharani zum Schakal. Persönlich sorgte sie dafür, dass das Feuer ausgelöscht wurde und gab dem Schakalen die Barmherzigkeit, indem sie einen Evolutionssprung initiierte. Also sie wurde sofort, nahm sie ihre spirituelle Form als eine Gopi, als eine ewige Dienerin von Radharani an und wurde so befreit. Das ist die Mercy von Radharani. Deswegen wird dieser Ort, an dem das geschah, Shiva Pyari, Shiva heißt Glücksverheißen, ein See, da bringen die, wenn ihr sterbt, könnt ihr euch ja auch dahin tragen lassen. Mein Plan zum Beispiel. Also, man muss sich darum bemühen, Alter. Du musst einfach heulen, sagt die Devi. Laut heulen! Zum übertragenen Sinn. Also Freunde kann man ja auch. Ja. Sorry, ich sage jetzt mehr an die Stimme des. Also dich wirklich darum bemühen, darum geht. Dann kommt das schon. Oh, da gibt es viele Beispiele im Vrindavan. Kennt ihr mal den Madhusudan, das Babaji? Der hatte so lange der hatte so lange sich bemüht um die Mercy. Aber am Ende seines Lebens war Radha Krishna immer noch nicht erschienen. Seine Augen waren schon von den ganzen verzweifelten Tränen blind geworden. Salz, zu viel Salz in der Seelinsel ist nicht gut. Er war blind und eines Tages erschien ihm Radha und Krishna. Aber er sah sie nicht. Und Krishna sagte, Baba, nee, Radharani sagte, Radharani erschien ihm. Aber warum weinst du? Hast du nicht genug Chapati? Ach, Lali. Lali ist so wie mein kleines Mädchen im Vrindavan anredet. geh mal weiter. Ich habe genug Japani, kein Problem. Geh mal. Radharani fragte nochmal mit einer Stimme. Ist deine Frau weggelaufen vielleicht? Meinst du deswegen? Wie sagte der Baba. Lali, ich habe nie eine Frau gehabt und werde auch nie eine Frau haben. Kein Problem, mach dir keine Sorgen. Ja, aber warum weinst du denn? Sagte Radharani und die Stimme eines kleinen Mädchens. Und der Baba sagte daraufhin, wenn du es genau wissen willst, mein Herr und, oder meine Herrin und mein Herr sind grausam zu mir. Deswegen weine ich. Oh, sagte Radharani. Und sie ging zu, hey, es nervt mich. Ich sagte gar nichts weiter. Ich gehe jetzt, Baba, sagte sie. Ja, und sie ging direkt zu Krishna und sagte ihm, weißt du, was der gesagt hat, der Babaji? Wir sind grausam. Das können wir unmöglich auf uns sitzen lassen. Und sie gehen dann hin, beide Radha und Krishna. Radha berührte die rechten Augen, Krishna das linke Auge und gab ihm so Darshan, sodass der Babaji Radha und Krishna Darshan hatte. Erfüllten so seine Sehnsucht. Ja. Das ist die Mercy Radharanis. Interessant, im Christlichen gibt es die Fürbitterin Maria, nicht? Ave Maria, wo die singen die frommen Katholiken, nicht wir, gehen zu Radharani. Wird schon werden. Ja. Sehr oft in Shrila Prabhupadas Lehre so, dass er einerseits einen Standard gibt und dann sagt, andererseits ist es einfach, hingebungsvolle Dienst. Es geht. Ich persönlich denke, es ist so zu verstehen, das ist meine persönliche Sache, dass jeder kann mit hingebungsvollen Dienst beginnen, weil es so einfach und erhaben ist und auch wert. Dann wird man erhoben nach einer gewissen Zeit und dann tut man diese Dinge einhalten. Und, ich glaube, so geht es bei dir auch. Du folgst jetzt dann Jamashtami, da fasst du entschlossen. Nicht? Aber es ist, als Bhakta ist das nicht so. Wir machen das ja so bei unseren Festtagen, dass wir auch für diejenigen, die nicht so entschlossen sind, einen Tisch bereitstellen, sodass man dass die auch nicht umkommen. So sehe ich das. Es gibt verschiedene. Von uns wird erwartet auch als Schüler, dass wir nicht ewig Neulinge bleiben und dann automatisch mit großer Freude diese Dinge ausüben, die ein bisschen mehr Entschlossenheit erfordern. Das kommt ganz automatisch durch den Vorgang des Hingebungsvollen Dienstes. Man kann sich das dann gar nicht anders vorstellen. Kommt auch meistens durch Alter, nebenbei gesagt. Im Alter wird man ein bisschen weiser. Ich kann mir zum Beispiel jetzt nicht mehr vorstellen, wie ich als einjähriger Devotee gelebt hat. Ihr könntet es euch auch nicht vorstellen. Das waren damals wilde Zeiten. Ich bin Frau also dankbar. Ich glaube, die Eltern, die werden auch gar nicht in die heutige ISKCON reingepasst. Sie wären auch zu gut. Sie mussten dies haben. Mein Krishna. Nicht alle, für die großen Seher nicht, aber so jemand wie ich, der musste diesen Freilauf haben. Gut. Yes. What is your name? Huh? Oh, I heard about you, yes. No feet. We must get the water from the feet. What the water? Yes, that's easier to get. I know. I have thought about this very deeply myself because no, it's not. It must come from the feet. It may be good to drink the water from the hand. I don't know. I've never heard about it. It's good to drink the remnants of the water in the glass. But this is water from the feet, so you should, next time when there's Vyasa, you are the Vishnu disciple, when there's Vyasa Puja from Sweden, you should make somehow, fill it in big bottles, you know, and no business can be made with it, you know, not that there is some Vaishnava, like Vaishnava, who sells, you know, a drop for 100 marks or so. But not even 1,000 marks could pay even a drop of this. No business. Murari? Murali, sorry. Ja. Nicht Kali, ja. Kali.
Ja.
Kali, das.
Ja. Der war hier, von Herzlichkeit und alles, als man gekommen.
Genau.
Die Frage ist, war alle diese Weisen so fortgeschritten oder hat er ihn einfach so fortgeschritten gesehen? Und wie kann man das praktisch verstehen, als Weisen gemütlich?
Ja.
Wie kann man das fragen? Kann man nur an der Weisheit gemeinsam geraten?
Ja. Ja, Muralis Frage ist sehr weise. Also, wie war es bei Kalidas? Waren das alles fortgeschrittenere Devotees als er oder hat er das nur so gesehen? Und daraus heraus die Frage, wie übertragen wir das Beispiel von Kalidas in unsere Gemeinschaft von Devotees? Das waren zum Teil Gefährten von Lord Chaitanya oder von Lord Chaitanya waren die berührt worden. Die müssen einen unglaublichen Vaishnavas gewesen sein, eben weil sie diese persönliche Gemeinschaft des Herrn gehabt hatten oder gleich eine Generation danach kam, wo das alles noch so frisch da war, wo überall, und die wohnten an den gleichen Orten oder gingen zu den gleichen Orten. Es waren schon sehr, sehr, zum Teil kamen die direkt aus der spirituellen Welt, zu einem großen Teil sogar. So, es geht jetzt um die Übertragung. Wie sollen wir das machen? Es gibt von Vishwanath Chakravarti Thakur einen Text, wo der sagt, dass man keine Vergehen gegen reine Gottgeweihte machen werde. Darüber wird dann gesprochen von Vishwanath Chakravarti Thakur. Und er sagt, er stellt die Frage, bezieht sich diese Anweisung, keine Vergehen gegen reine Gottgeweihte zu machen, nur eben auf die superreinen Geweihten, also die wirklich fortgeschrittenen, die man vielleicht in Goloka Dharma haben, wir sehen davon. Oder ich weiß es nicht, so, ne? Bezieht sich das nur auf die oder auch auf andere? Bhakti und Srila Vishwanath Chakravarti Thakur macht es sehr, sehr klar in seiner Erläuterung, dass es sich auf alle bezieht. Und deswegen hat Prabhupada uns unterwiesen, uns also alle Devotees als Prabhu anzureden. Natürlich gibt es dann auch noch die Unterweisung, wie du dich, dass du dich fortgeschrittenen Devotees ja auf eine sehr demütige Art und Weise nähern solltest, um von ihm zu lernen, und dass du die Bodhis, die auf einer gleichen Stufe sind wie du, mit denen solltest du Maitri pflegen, also Freundschaft, und die Bodhis, die auf einer Stufe sind, wo sie vielleicht gerade dazukommen zum spirituellen Leben, denen solltest du deine Barmherzigkeit geben. Also, da sind schon Unterschiede. Aber was ich auch, was Vergehen betrifft, da sollte man gegen niemanden Vergehen machen. Selbst nicht gegen den, der eine Sekunde im Tempel ist. Und sogar nicht mal gegen andere Lebewesen. Gegen Menschen, nein, also Leute nicht gebotet, sollte man auch keine Vergehen machen. Aber man verhält sich schon anders den unterschiedlichen Graden von Devotees. Deswegen gibt es diese Unterweisung, wo diese drei Verhaltensweisen. Wenn du zum Beispiel von einem ganz neuen Devotee hörst und lernst, dann wird er als erstes, dann wird er zwei Sätze über Krishna sagen und den Rest über seine löbliche oder unlöbliche Vergangenheit. Da wirst du nicht so viel Fortschritt machen können. War auf jeden Fall in meiner Zeit, wo wir uns immer unsere Autobiografien erzählt haben. Gut. Nicht sagen. Florian!
Ja,
das
hat man kurz, aber das auch dem Thema.
Ja.
Das ist eine Angabe der Schüler von dem.
Darf nur ein eingeweihter Schüler die Füße berühren? Wie sind denn ja? Wie ist das, Jane? Wischer dir? Wie haben wir das geregelt? In Indien wird es nicht so gehandhabt, aber das ist unser Brauch in der ISKCON, glaube ich. Ja, man müsste dann sehen, in welchem Zusammenhang. Ich kenne das auch, diese Aussage von Srila Prabhupada. Ich weiß zum Beispiel, Srila Gurkeshwar Das Babaji, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat seine Füße mit Stoff eingewickelt. Weil da kamen so viele unqualifizierte Leute und Sünder herbei, die aber den Staub nehmen wollten. Und er wollte das einfach nicht geben. Für die unqualifizierten Leute. Weil die plündern, die hätten ihn geplündert von seinem Bhakti-Reichtum. Das ist in Chaitanya Lila ist das so, dass manchmal Mahaprabhu sich im Kirtan, in der Ekstase des Kirtans gegen Nityananda gelegt hat und seine Füße rausgestreckt hat. Und dann sind all seine Devotees, die Füße haben den Staub genommen. Nicht? Aber ein anderes Mal, nach einem Kirtan, fühlte er sich, ich weiß jetzt nicht, wie er sich fühlte, aber das ist das Lila, er war nicht so ekstatisch, und zwar kam das nach einer Zeit, wo er gerade in Ohnmacht gefallen war, und Advaita Charya hatte dann die Füße genommen und sich über den Kopf gerieben, und dann hat Chaitanya Mahaprabhu kam aus der Ohnmacht, wachte aus der Ohnmacht heraus und fühlte sich beraubt, und er sagte, wer ist der Dieb, der mir meine Bhakti geraubt hat? Kann ich erwarten, was zu sagen von den Devotees. Sollen Sie jetzt Advaita Acharya mitteilen? Also, was das Advaita Acharya, dann hätten Sie den Zorn von Advaita Acharya. Mahaprabhu schaute heraus, wie ein Löwe. Und dann wusste er, und hat sich auf Advaita gestürzt und hat gesagt: Das, was du dir geraubt hast, werde ich jetzt doppelt zurücknehmen. Hat sich auf den Kopf gehalten. Und so weit. Nicht? Das ist wahr. Ja. Das gibt es, diese Unterweisung. Prabhupada ist da anders. Es gab so Zeiten, wo Prabhupada das auch wieder aufgehoben hat. Wenn Leute ihn zum Beispiel besucht hatten, Live-Member oder Leute, die es da schon genommen hatten, dann ging das. Ich habe es auch einmal gemacht. Ganz heimlich von ihm. Ich hatte vor Prabhupada einen unglaublichen Respekt und habe den auch immer noch. Ich Ja klar, ich habe Prabhupadas Lotusfüße massiert. Das war sogar nicht heimlich, das war direkt autorisiert. Ja. Ich weiß noch, das Öl danach habe ich so wie von den ganzen Körper. Getting a little late. Can you keep your questions, please? Könnt ihr die noch aufbewahren? Ganz kurz nur, gut. Also, wenn man wegspringt, sind sie gestört. Wenn man stehen bleibt, ist man selbst gestört. Was ich mache, ist, ich habe das mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob das autorisiert ist. Ich berühre die Leute auf den Kopf, dann denken sie, ich sehe sie, was ich nicht tue, weil ich keine Sehnung, also ich kenne die nicht und außerdem bin. Was ich tue, ich habe gehört, das ist wie so ein Blitzableiter. Also die berühren mich, das Karma geht jetzt zu mir, das ist ja deren Idee, und ich sage, ich bete zu Krishna und sage, ich kann dieses Karma nicht sagen, ich bin nicht so fortgeschritten, ich habe schon genug Probleme mit mir und mit den Leuten, die ich herumschleppe. Berühre die denn so und dann geht das so weg. Das habe ich gehört, aber ich glaube, das ist so eine Großvater-Hindu-Weisheit, die nicht unbedingt, also auf keinen Fall in die Shastras drin ist. Aber ich mache es trotzdem, weil es ist furchterregend, das Karma von anderen zu tragen. Ich mache es einfach. Und bete einfach zu, es kommt mir dabei auf das Gebet an Krishna, du kennst mich, ich bin eine gefallene Seele, bitte nimm die, ich kann das nicht tragen, was immer jetzt da ist. Weil wegspringen, das geht nicht. Also zumindest in meiner Position nicht. Also, ich kann dann nur noch springen in manchen Gelegenheiten. Und man versucht es auszuweichen, soweit wie es geht. Nicht? Wenn sie kommen, dann weiß man ja schon, dann ist man ein paar Schritte schneller und so weiter. Aber manchmal gibt es Situationen, wo man einfach an die Wand gestellt ist und nicht ausweichen kann. Und wenn man dann ich würde euch empfehlen, einfach vielleicht das nicht mit dem Blitzableiter zu machen. Das ist vielleicht, das klingt nicht philosophisch. Das klingt wie aus keiner Schrift. Würde ich einfach zu Krishna beten. Oh, die wollen mir jetzt das Karma geben, aber bitte Krishna, mach du irgendetwas damit. So sucht man Zuflucht bei Krishna. Krishna wird das Gebet bestimmt hören. Aber man sollte immer versuchen, das zu vermeiden. Nur nicht springen, dass man sie nicht wehtut, zum Beispiel. Immer vermeiden. So gut wie du es kannst und wenn es manchmal nicht klappt, dann musst du einfach beten. Okay, this is the last question because I took his question. Very short, yes. I don't understand.
What is
mercy? Yes. Who touches? If an advanced devotee does not allow someone to touch his feet, where is his mercy? Yeah. Well, there's just so much someone can take. Prabhupada sometimes was a little sickly, and he said it's because of the sinful reactions from my disciples. So there's a capacity, when that is full, even the advanced devotee has to be very careful. Gut. Lass uns hier enden. Ihr wisst, hier kommt jetzt bald die Invasion der Gladiatoren, also Samstag oder Sonntag geht's los. Unser Projekt wird sehr gefüllt sein. Lasst uns alle versuchen, auf unsere Art den Vaishnavas zu dienen, die kommt, und ihnen einen guten Aufenthalt zu geben. geben. Darf ich vielleicht ganz kurz, ich werde ganz kurz mit dir sprechen und teilweise, weil ich habe was für dich. Srila Prabhupada ki jai.